Ich werde in der ersten Stunde versuchen, sitzend zu sprechen. Wenn es nicht gut geht, dass man mich nicht sieht, dann werde ich in der nächsten zwei Stunden wieder stehen. Versuche es mal so. Die Frage von der Krise, in der wir immer denken zu verkehren, ist ein Thema, das tatsächlich schon zu Weihnachten fällig gewesen wäre. Aber ich glaube, im Leben ist es so, dass immer dieses Problem sich vor uns darstellt. Das Problem, wozu dieser ganze Kram, wozu dieses Leben voller Missverständnisse, wozu die Welt mit ihren Krisen, so oder so, politische, moralische und so weiter. Wozu? Denn viele im Leben fragen sich doch auch, wenn sie Zeit bekommen, mal aus dem Rausch sich zu fragen, wozu bin ich da? Was ist der Sinn der ganzen Welt? Das ist sicher eine Frage, die wir von der Bibel her auch betrachten können. Aber ich glaube, die Bibel könnte für uns eher das sein, wie ein Stab auf dem Weg, den man braucht, den Weg zu gehen. Man soll nicht sich selber vergessen und alles projizieren auf Bibel. Da hat man gleich eine Antwort und vergisst die Probleme. Ich mag es immer weniger, wenn Leute sagen, das und das ist die Antwort, so kann es gelöst werden. Ich glaube, die Lösung kann doch nur bei jedem Menschen individuell, bei jedem privat, kann die Lösung dann kommen. Lösung, Erlösung, Befreiung. Oft leben wir im Tal, tiefen Tal. Und da spüren wir tatsächlich, entweder es kommt eine Antwort oder wenn es keine gibt, dann begebe ich mich in den Rausch, schlafe ein, bin sehr beschäftigt. Ich habe Karriere noch zu arrangieren, Studium, ich brauche Rausch überhaupt, ich ertrage es nicht mehr, das Leben. Der eine so ist ein Psychiater, der andere das Wirtshaus, der dritte die Drogen oder Politik. Man muss irgendwie beschäftigt sein, um die Fragen nicht so klar und so hart vor sich zu sehen. Nun möchte ich versuchen, diese Situation nicht zu sehen, gerade nur jetzt, heute haben wir so. Ich glaube, in allen Lebensjahren kommt das vor. Heute ist die Welt auch so, aber nicht nur so. Und deshalb möchte ich zum Thema hier dort anfangen, wo sozusagen dann die Schöpfung anfängt. Ich möchte auch das ganz frei machen, ganz frei tun. Nicht gebunden gleich an etwas, sondern fragen, was ist Schöpfung? Ich schöpfe aus einer Quelle. Es ist etwas da, woraus ich schöpfen kann. Schöpfung ist keine Kreation im Sinne einer Konstruktion. Schöpfung bedeutet, es muss irgendwie, irgendwo bei uns, bei mir, bei euch eine Quelle geben, aus der ich schöpfe. Im Hebräischen, das ich hier und da als Illustration herbeiführen möchte, ist das Wort Schöpfen und Schöpfung identisch mit dem Begriff und dem Worte gesund sein. Also, ich kann nicht gesund sein, wenn ich konstruiert werde, wenn ich planmäßig behandelt werde. Ich kann nur gesund sein, wenn eine Schöpfung da ist. Ich sage das, weil das Hebräische irgendeine Ursprache doch auch ist. Und sogar in anderen Sprachen findet man das Gleiche. Schon das deutsche Wort schöpfen, das Hebräische, sehen wir, ist das Gleiche, das Schöpfen. Man denkt bei Schöpfung, ich habe sehr heftig und hart arbeiten müssen, Pläne gemacht, durchgeführt, Blaudruck und so weiter. Während eine Schöpfung etwas Spontanes ist, ich brauche nur aus einer Quelle, die vielleicht doch da ist, zu schöpfen. Oder ist sie nicht da? Wo ist die Quelle? Die Schöpfung der Welt erzählt man auch. Gott erschafft, schöpft aus der Quelle, die er selber ist. Und sagt dann auch, wie ich jetzt lieben kann und glücklich bin und Glück euch gönne, so ist es bei euch, wie ihr so gemacht seid, entstanden seid, im Bild und Gleichnis Gottes, als Kinder Gottes, bei euch doch auch so, schöpft aus eurem eigenen Sein. Der Begriff des Seins ist auch schon so ein merkwürdiger Begriff. Sein im Hebräischen ist das Wort Hove, wie Hova. Die dritte Person ist mit Jö und Hova. Der Name des Herrn kommt aus dem Begriff des Seins. Gott sagt auch, wenn er sich dem Mose bekannt gibt, ich bin, der ich bin. Ich vom Sein im Sein. Dass also man schöpfen tut aus dem eigenen Sein. Die Quelle ist nicht anderswo weit weg. Dass man fragen müsste, wo holen wir das her? Wie doch auch im Römerbrief, doch auch auf Zitat vom 5. Buch Mose, von Paulus gesagt wird, sucht es nicht jenseits der Meere, sucht es nicht in den Himmel, sondern in eurem Herzen, in eurem Mund. Dass es bei euch ist. Dass also dieses ganze Problem von warum und wozu, Schöpfung, gesund sein, man möchte so gerne gesund sein. Und ist da sehr emsig beschäftigt, wie soll ich das tun? Manche Leute, nehme ich an, haben in der Küche Tabellen stehen, was sie alles dann tun sollen. Und vorher schon haben sie ihre Morgengymnastik gemacht und irgendeine Pille oder ein paar Tropfen genommen, weil sie genau nach Plan denken, das tun zu müssen, gesund zu sein. Genau das Gleiche denkt man, ich muss gesund sein, ich muss mich mit philosophischen, geistigen, seelischen Problemen abgeben, damit ich gesund sein. Ich glaube, das geht so nicht. Deshalb ist es schön, etwas zu erzählen, wir haben noch mehrere Stunden zu Gott vor uns, dass wir das erzählen können, wie kommt dieses Licht aus dem Dunkel. Gewiss, Weihnachten wird schon mit dabei sein. Ich möchte aber zu den Grundlagen unseres Seins kommen, denn Weihnachten hat die Gefahr, dass sie projizieren, das ist Weihnachten, dann haben wir schön Frieden auf Erden und so weiter. Waffenstillstand, man schießt in Weihnachten im Allgemeinen, nicht, wenn die andere Seite auch christlich ist. Aber dann ist es projiziert auf das. Und nachher kommen schon wieder, die Ferien gehen zu Ende, mit nach Neujahr, Dreikönigstag und so weiter, dann muss man wieder arbeiten. So projiziert auf etwas, wo man sagt, das soll uns dann helfen. Das wäre eine Beleidigung, würde ich fast sagen, vom Weihnachten, eine Blasphemie. Jesu, Maria, Gott wird hier beleidigt, wir brauchen das. Wir tun das so. Dieses Sein ist die Quelle. Deshalb heißt Gott mit dem Wort Hove, das bedeutet ein Sein, eine permanente Gegenwart bedeutet das Wort. Das Vergangene, das Künftige, es ist permanent gegenwärtig. Das ist das Sein. dieses Sein, von dort wird geschöpft. Gott schöpft aus dieser Quelle. Weil in seinem Sein etwas sich meldet, ein Gefühl, ich kann mein Sein nicht als vollkommen betrachten, wenn ich nicht etwas schenken kann, diese Freude, die ich erlebe, dass ich sie nicht schenken kann. Und gleich so auch, dass ich so gerne von Leuten, die vielleicht dann da sind und da sein könnten, geschenkt bekomme, empfangen kann. Dass also nicht das Sein gleich ein starres Muster hat, das bedeutet das Sein, wie Philosophen immer versuchen, das Sein zu beschreiben. Ich denke an das bekannte deutsche Werk in der Philosophie von Martin Heidegger, Sein und Zeit. Das Sein wird von vielen, vielen versucht zu beschreiben, was könnte Sein nun sein, was ist nun Sein. Ich möchte aber vom Leben ausgehen und mich fragen, was eigentlich, wenn man mich fragen würde, was geht dich an im Leben? Was suchst du eigentlich? Da würde ich antworten, ich möchte so gerne erkannt werden, wer ich bin. Denn immer sind Missverständnisse da. Der andere will gar nicht mich erkennen, will, dass ich ihn erkenne. Und das Gleiche spielt bei mir auch, ich möchte den anderen erkennen. Der andere sagt vielleicht, ich will von dir nicht erkannt werden. Du bist unwichtig. Ein anderer muss mich anerkennen. Du, ach, was macht mir das nun wieder? Das Gefühl einer Einsamkeit im Sein, es fehlt ein Gegenüber, das sozusagen gerne erkannt wird von mir. Und ein Gegenüber, das gerne mich erkennt. Die Einsamkeit ist ein Nicht-Erkannt-Werden, glaube ich. Und dieses Erkennen ist kein Erkennen im Sinne, dass ich zum Beispiel meine Formel mitteile, wer ich bin, meinen Namen nenne, meine Formel, eventuell mit anderen Titeln und Staatsbürgerschaft und Religionszugehörigkeit, dann denkt man, man kenne mich. Und man weiß, das ist doch nur äußerlich. Wir ziehen uns in Gruppen zusammen, weil wir spüren, auch in der Gruppe ist kein Gegenüber da. Aber wir sind da vielleicht mehr zusammen. Die Masse vielleicht betäubt uns, beruhigt uns Musik, Gesang, Marschieren. Große patriotische Phrasen. Man denkt dann, man sei gedeckt, ist in Ordnung jetzt. Aber man weiß, es geht darum, ob man einen Menschen selber, so als Mensch, erkennen könnte. Wer man ist. Einsamkeit ist immer da, solange nicht jemand da ist, der nicht eine Formel erwartet, keine Zugehörigkeit zu der oder jener Religion oder jedem Staat oder politischen Partei, sondern ich glaube, wo der andere erkannt wird als ohne dich kann ich nicht sein. Und du musst gar nichts für mich tun. Dein Sein und dein Dasein genügt mir. Mit allen möglichen Launen, Fluktuationen, die du dann haben könntest, die nehme ich mit. Ich brauche nicht etwas, das mir gerade passt. Ich brauche etwas, das zu meinem Sein steht. Also ein anderes Sein, wie zusammen etwas Neues bilden. Wir spüren, dann könnte eine Frucht kommen. Könnte die Zeit weitergehen, könnte weiterleben. Muss ich immer Probleme sagen und fragen, was sind Probleme, wie ist das nun? Ich möchte gerne so leben, denkt sich vielleicht jeder. Ich möchte gerne so leben, dass mein Leben einfach ein Glück ist und das ewig ist. Man wird sagen, ja, aber das ist so begrenzt. Du hast doch so viele gewisse Lebensjahre zu leben. Ich möchte aus meinem Sein sozusagen Beziehung erhalten zur Ewigkeit. Nicht nur zur Unendlichkeit, sondern zur Ewigkeit. Das heißt, dass das Vergangene und das Künftige immer als Permanenz gegenwärtig sind. Mit vielen Variationen, eine Harmonie, ein Orchester, ein schönes Gemälde mit Farben. Ich möchte das Sein nicht langweilig, eintönig haben. Jetzt weiß ich, was es ist. Es ist der Mond oder die Sonne oder das Jupiter oder der Mose oder der Paulus. Dieses Sein ist etwas, das gerne eine Melodie hat, singt und manchmal wiederholt, aber auch manchmal ganz neue Melodien hat, ganz neue Geschichten hat. Denn man spürt, in Ewigkeiten gibt es keine Grenze. Die Ewigkeiten heißen doch auch in der Kabbala, in der Überlieferung, im Judentum, En Sof, das heißt übersetzt, ohne Grenze, ohne Ende. Da wird keine Grenze in der Zeit oder im Raum, meint man, sondern Grenze in allem. Die Liebe sei unermesslich. Es könnte sein, dass Böses auch so sei. Da stehe ich dem gegenüber. Da frage ich mich, wozu ist das? Was ist das? Aber ich bin ewig. Das Gefühl einer Beziehung zum Ewigen ist für den Menschen sehr wichtig. Und so möchte ich dann für jetzt heute auch anfangen mit der Schöpfung, wo Gott als Elohim, der Name Elohim von Gott, als solcher dann die Schöpfung zustande bringt. Im Anfang erschafft, schöpft Gott Himmel, den Himmel und die Erde, heißt es doch in der Bibel. Aber der Name Gott, wir sagen Gott für eine Nummer. Aber Gott Elohim, Elohim bedeutet eigentlich im Hebräischen, sprachlich, philologisch, etymologisch, bedeutet nichts anderes als die Einheit von allen Vielen. Das Viele, nichts des Vielen ist außerhalb der Einheit. Aber vieles ist doch da, nicht eindeutig. Gott ist kein strafender Richter, auch manchmal um der Gerechtigkeit willen, aber ist auch ein liebender Vater, Mann, alles, Sohn, alles ist er. Bedeutet, dass hier nicht eine Formel ist, Gott, ah, Gott ist streng, der Alte Testament, Gott ist streng. Das ist auch eine Art Mitteilung, die gar nicht stimmt. Voller Liebe auch da, aber streng auch, auch im Neuen Testament, auch Strenge und Hölle und so weiter und auch sehr viel Liebe. Es ist die Harmonie eines Orchesters, eines Chores. Alle Stimmen sind da, alle Instrumente sind da. Ein Alt und ein Bass sind da, ein Sopran und so weiter, ein Tenor. In den Stimmen und den Instrumenten sind Trompeten und Flöten und Geigen und Harfen da und Klavier. Alles ist da. Und Trommeln, es gehört zum Ganzen. Gott ist ein Namen, Gott, den wir Gott übersetzen dann. Keine Übersetzung, seine Flucht kann man versagen. Man müsste wissen, wenn man Gott sagt, dass es das gibt, eine Einheit von all dem Vielen. In mir und jedem von uns ist die Einheit da, von all dem Vielen unseres Lebens hier, aber auch die Einheit von all dem Leben, die vielleicht vorher ich selber auch war. Denn ich habe Eltern gehabt, 2 und 4 Großeltern und 8 Urgroßeltern und so weiter. Ich habe viele im Leben, habe ich gelebt. Die Genen, wenn man jetzt dann so in der modernen Zeit hervorhebt, die sind Mischungen, die aus allen Zeiten sind sie da. Immer ist es da. Das heißt, ich bin auch eine Einheit von all dem Leben hier. Nicht nur ich, aber jeder von uns hier ist diese Einheit. Er käme sonst nicht her. Man steht doch aus der Vergangenheit. Keine Gegenwart ohne Vergangenheit. Das bedeutet, all das war. Was sorgt sich nun um die Zukunft? Was wird nach dem Tod sein? Ich sage schon, sorgt euch um die Vergangenheit. Die ist doch schon da. Ihr seid immer da gewesen. und im Leben jetzt sind wir eine Einheit von all dem. Denn die Gene sind so gemischt, dass ich in meiner Persönlichkeit eine Einheit bin aller meiner Ahnen. Und was sie erlebt haben auch, nicht nur wie sie dann biologisch da waren, sondern was sie im Leben erlebt haben, gelitten hatten, glücklich waren, sich freuten und Angst hatten und hier waren und fortgingen von hier. Aber es blieb etwas von ihnen hier, wie die Genen. Es blieb ein Faden, blieb da und wir sind, durch den Faden sind wir hier da. Kein Mensch kann behaupten, er sei aus dem Himmel gefallen plötzlich. Alle sind hier auf diese Art da. Es bedeutet die Realität dieser Welt, dass diese Welt eine Wirklichkeit ist. Gott schöpft dann Himmel und Erde. Es heißt, er schöpft eine Zweiheit, eben das Gegenüber. Er im Himmel und jetzt die Erde. Nicht gleich denken an physische Himmel und physische Erde, denn die Namen Himmel und Erde müssten auch nach dem Worte sozusagen zum Leben gebracht werden. Denn Himmel, denken wir, das ist physisch etwas, der Luft weit weg, und Erde ist konkret die Welt. Chemie, die Physik, das ist Erde, und die Gesellschaft ist Erde. Hier gilt also an erster Stelle doch dies, dass wir uns fragen, was ist Himmel? Himmel bedeutet das Gleiche, wie von Gott in seinem Namen sagte. Es gibt dort einen Ort, der sozusagen doppelt ist. Nicht allein steht, alle Möglichkeiten hat. Wenn ich allein bin, ist die Vielheit auch da. Der Name, der Himmel kann auch der doppelte Name sein, Shamayim, Shem von Namen, bedeutet, ich bin nicht nur der, der ich erscheine, ich bin auch der, der verborgen ist. Für mich selber verborgen, für alle verborgen. Aber ich möchte doch gerne in eine Beziehung eingehen, gerade weil das Rätsel, das Geheimnis der Verborgenheiten mir gegenübersteht. Diese Frage, wozu die Verborgenheiten? Die Antwort könnte sein, ich kann doch nur lieben, wenn es Geheimnis gibt. Such nicht immer in der Liebe, auch in der ganz irdischen, wo man so verliebt ist, sucht man jetzt auch ein Geheimnis erst. Man vergewaltigt das Geheimnis gleich und ist aus mit dem Geheimnis. Aber das Geheimnis sucht man doch im Menschen. Man denkt, es sei nur das Geheimnis. Aber Mensch ist ein Geheimnis. Er weiß selber nicht, wer er ist, was er ist. Er hat viele Schätze, heißt er arm, da trage ich ihn Schätze hinzu, weil ich ihn doch gern habe. Vielleicht bin ich arm, trägt er mir Schätze hinzu, dass ich reich bin und glücklich bin. Himmel ist für uns das Gefühl schon, dort gibt es eine Doppelheit, eine Dualität. Dualität, die es immer auch erklärt wird und überliefert wird, die Dualität vom Erscheinenden und vom Verborgenen. Die Dualität vom Offenbaren und vom Geheimen. Diese zwei sind da, die im Menschen, wie auch die Dualität, kennen könnten von Bewussten, dem Bewusstsein und dem Unbewussten, dem Nichtbewussten. Wie es auch weiter unterverteilen oder formulieren, ich spüre schon Dinge, weiß ich von mir, von anderen, andere weiß ich nicht, sind geheim. Sie spüren, mit dem Geheimnis ist etwas los. Deshalb auch die Suche der Menschen immer, man kann sagen, die freche Suche, sag mir dein Geheimnis. Erzähl mir, was dein Geheimnis ist. Das ist aber gleich wie Mord. Denn ich stehe auf dem Geheimnis. Im Hebräischen bedeutet Fundament Yesod. Aber Yesod als Fundament hat als Stamm in sich das Wort Sod. Und Sod bedeutet Geheimnis. Fundament ist also Geheimnis. Das Fundament wegnehme, das heißt das Geheimnis wegnehmen, erzähle, bricht das alles zusammen. Fundament und das Gebäude. Das Leben bricht zusammen. Wir denken heute, es muss alles offenbar sein, geklärt werden. Research, Detektive, allerlei Abhörspezialisten, das muss alles genau geklärt werden, dass man genau weiß, wie es sich gehalten hat. Dann kommt man gar nicht weiter. Es wird immer stinkender und stinkender, der gräbt, da kann man nicht reinkommen. Das geht dort nicht. Dann lass das doch sein. Wir haben alle ein Geheimnis, wir kennen uns nicht, wir wissen es nicht. Ich nannte das vom Stinkenden, weil in der Zeit von Freud war anfing, das nicht bewusst zu untersuchen, da sagte man, ja, was der Mensch alles hat, schreckliche Dinge, Mörder und so weiter und Gemeinheiten und so weiter. Weil man spürt, das lass das doch sein. Du kannst schon tun mit allen Folgen, aber lass das doch sein. Ein Geheimnis ist eben ein Geheimnis, das heißt, es wohnt im Heim. Das was Geheimnis, das Heim doch im Worte. Das Heim, das dort ist es gehütet. Hüte dein Heim. Hüte, dass keiner einbricht in dein Heim. Das ist ein Geheimnis. Du kannst Gäste einladen, dein Geheimnis bleibt doch. Du kannst eingeladen werden, das Geheimnis von denen, die dich einladen, bleibt doch. Dieses Heim, dieser Körper, dieser Leib, der aufersteht, der ewig ist, im Ende vom Buche der Offenbarung von Johannes, dann ist der Leib da, der Tempel ist da, wo Gott wohnt. Deshalb Himmel heißt, es ist eine Verborgenheit da und eine Offenbarheit ist da. Erde, Aretz, oder Eretz, Aretz, wie man will, das hängt vom Satzzusammenhang ab, wie man es ausspricht, bedeutet ein Zusammenfassen von Bewegung. Denn Ratz ist Laufen, Bewegen, aber auch der Wille, das Wollen. Ein Wollen, eine Sehnsucht. Ein Zusammenfassen der Sehnsucht. Und ein Erstarren der Sehnsucht zur Materie, dort, wo ich spüre, ich bin jetzt da, ich habe Sehnsucht. Da ist die Sehnsucht in mir. Lokalisiert bei mir, in der Zeit, festgelegt in der Zeit, wo ich jetzt lebe. Die Sehnsucht da. Erde ist gar nicht physische Erde nur. Ist sie auch, und viel mehr noch. Aber Erde ist an erster Stelle eine Sehnsucht, die immer sich möchte manifestieren. Eine Sehnsucht, die so gerne, wie man sagen könnte, sich verdichten möchte. Verdichten, Sie kennen das aus der deutschen Sprache, bringt schon das Dichten mit sich. Der Dichter, Goethe, Schiller und so weiter. Der Dichter erdichtet. Er macht dasjenige, was Form sucht hier, bringt ein Wort in Form. Es kann ein Dichter sein, den man Komponist nennt, der die Musik dichtet. Sein Gemälde dichtet. Oder einfach eine Geschichte dichtet. Es meint nicht fantasieren, es meint einfach, dass ich die Eindeutigkeit nicht mag. Ich möchte vieles haben, wie Gott vieles in sich enthält. Ich möchte vieles erleben, weil vieles vielleicht in mir lebt. Generationen, Erlebnisse, Leute habe ich gekannt, vielleicht nur sehr kurz. Es war, wie man dann sagt, Schiffe, die einander vorbeifahren in der Nacht. Und man hat sich gar nicht gekannt und doch war es da. Ich habe vielleicht Träume gedacht, ich möchte den begegnen, der begegnen. Das kam gar nicht, aber die Träume waren da. Die Sehnsucht war da. Vieles war da. Und all das ist in uns dann eine Einheit. Und wenn wir Erde schauen, den Namen Erde da so etymologisch versuchen zu fassen, dann bedeutet es, auf diese Art, irdisch gesehen, bedeutet es, ich sehne mich, ich möchte, ich will. Man wagt es nicht zu sagen, ich will. Aber ich will geliebt werden, ich will dich lieben, ich will erkannt werden, ich will anerkannt werden, ich will jetzt Missverstände da sein, will ich nicht, ich will kein Elend, ich will das Gute, das ist die Sehnsucht. Es zieht. Warum? Weil Gott diese Erde erschafft, damit diese Sehnsucht, diese Liebe sich manifestieren kann. Liebe wohin? der Erde, sagt Gott, gebe ich dann die Zeitlichkeit, das Offenbare. Aber man könnte im Leben in der Erde sich sehnen nach dem Geheimen, das Geheimnis, Geheimnis der Natur, eines Blattes, einer Blume, eines Duftes, Geheimnis einiger Worte, Geheimnis Gottes, Geheimnis des Nächsten. Ich möchte gerne diesen Weg zum Geheimnis gehen, weil das Geheimnis Sod heißt und Fundament Yesod. Das Geheimnis, Fundament meines Lebens. Ich suche ein Geheimnis. Wie das mir gleich erzählt, ist kein Geheimnis mehr, wird langweilig. Wie oft Studien, wenn man anfängt, Universität zu studieren, langweilig werden. Man hat idealistisch angefangen, das kann schön sein. Als wurde immer erzählt, so genau ist das. Wenn ich genau mir nachsagen, die formulieren, dann fallen sie durch. Genau wie ich es sage. Und dann hört man auch, das andere finden sie auch schon. Dass das ein Geheimnis bleiben kann, bedeutet, ich anerkenne beim anderen in seinem Fundament, in seinem Dasein, in seiner Manifestation, anerkenne ich ein Geheimnis. Ein Geheimnis, welches Geheimnis? Ach, das Geheimnis der Überraschung. Wie es heißt, das Geheimnis öffnet sich in Ewigkeiten. Denn dort bedeutet es, das Geheimnis sagt, wir leben ewig, wir haben alles zur Verfügung und Ewigkeit bedeutet nicht eindeutig, das ist Ewigkeit, sondern Ewigkeiten bedeutet die große Vielheit. Keine Zeiten würden genügen. Unendlichkeiten, mal Unendlichkeiten, wenn es was gäbe. Quadratierte und weiter potenzierte Unendlichkeiten wäre noch nicht genug für Ewigkeit. Denn Ewigkeit bedeutet, es steht zur Verfügung. Nicht, es geht weiter, lasse Dinge zurück, sondern es ist immer da. Wenn ich das wünsche, ist es da. Gleich da. Ich möchte es 1000 Jahre leben. 1000 Jahre. Die Zeit vergeht. Nein, du bist ewig. Die Zeit vergeht nicht. Du hast 1000 Jahre leben in Ewigkeiten und so geht eine Sekunde vorbei. Doch hast du ein Leben von 1000 Jahren. Das Geheimnis ist keine Sache, wo die Wissenschaft untersuchen sollte, es manchmal den Namen gibt, der Geheimwissenschaften. Das Geheimnis ist ein ganz zartes Blümlein, ein zarter Duft wie ein Hauch. Geheimnis bedeutet, ich schätze, dass es ein Geheimnis gibt, meins und deins, ich spüre, Liebe kann nur funktionieren, wenn Geheimnis ist. Das Geheimnis sozusagen geöffnet wurde, kann es sein, dass die Liebe aufhört. Wenn man denken würde, das war das Geheimnis. Nein, das Geheimnis öffnet weiter. Im Leben ist jeder Tag, jede Minute, jede Sekunde eigentlich, auch jedes Jahr, jedes Leben ein Geheimnis. Wir sagen, wir sind in der Liebe und wir kennen aus dem Korintherbrief, doch dem zweiten Kapitel 13, dieses gewaltige Ausbrechen beim Paulus von der Liebe, dass nichts einen Sinn hat im Leben, wenn Liebe nicht wäre. Wissen, wir sind so sehr indoktriniert und denken, wir würden keine guten Bürger sein, und keine gute Leute in der Gesellschaft, wenn wir nicht alles wissen. Wir wissen schon genug, das Leben bringt uns so viel Erfahrung, so viele Dinge werden schon gelenkt, Bücher, Menschen, alles Mögliche, lenkt sich schon zu uns, kommt zu uns. Aber was fundamental ist, ist das Geheimnis, ist die Liebe. Liebe, die im Hebräischen bedeutet, Hav, Ahava von Hav, bedeutet, ich gebe mich dir hin und ich nehme dich ganz ohne Fragen, so wie du bist, wie es ist. Weil ich weiß, ein Geheimnis ist da. Ich muss dich vorher analysiert haben, was mir zu warten ist. Ich kann nicht analysieren. Ich weiß, die Zufälle verderben immer das Spiel der Analysen. Zufall bringt alles anders. Zufall in der Politik, ein Attentat, etwas, ein Unfall, eine Liebe auf einmal, eine Freude, Zufall. Kein Einfall. Ich kann nicht das planen und sagen, das weiß ich, wie es ist. Gerade das hat uns ins Dunkel gebracht. Also, Himmel sehen wir die Dualität, und in Erde sehen wir das Suchen, das Wollen, das Rennen, das Bewegen, der Weg, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, der Weg, die Bewegung, des Laufens, des Gehens, ich bin der Weg. Das heißt, ich möchte gerne auf meinem Weg der Ewigkeit begegnen, denn das würde mich erfreuen. Ewigkeit, die sich mir gibt, wie man sagt, wenn man Mann ist, eine Frau gibt sich, wenn eine Frau ist, der Mann gibt sich. Dass hier ein sich geben da ist, vom Gegenüber, dass nicht nur ich will es wissen, sondern ich bin da. Im Leben, ich bin da. Sieht nicht gut aus, das Leben. Was weiß ich von meinem Leben? Ich beurteile es nur, was die Gesellschaft sagt, was Mann sagt. Mann immer zwischen Anführungszeichen. Was Mann sagt. Warum schaust du so sehr auf dieses Mann? Schau lieber auf das, was bei dir dein Sein ist, dein Traum, dein Lebenstraum ist. Du denkst, du hast Freude, wenn dir das gelingt. Wir wissen schon längst, die Freude beim Gelingen ist sehr kurzlebig. Die lebt nur ganz kurz. Das Bild des Jägers, das auch sagt, der Jäger auf der Jagd ein Tier erlegt hat, dann schaust du nicht mehr um danach, schon, dass wir gleich die Hörner absägen, und dann nimmst du gleich das nächste Tier. Neue Jagd. Nachher kann man essen, trinken, sehr viel trinken, sehr viel essen, dann nachher ist dann vorbei. Und jedes Finden ist ein Finden, eine Freude ist vorbei. Nobelpreis, sehr freudig und schön, bekommt auch viel Geld und es heißt Nobelpreisträger. Man findet ein bisschen Inflation, jedes Jahr so viele, im Laufe der Zeit nach Nobel sind zu viele gekommen inzwischen. Es sind so 10, 20 bleiben sollen. Ich habe jetzt jedes Jahr einen Literatur-Nobelpreis. Am Ende komme ich noch daran, sogar. Dass immer Natur- und Literatur-Nobelpreise, ja, muss eine finden. Dann denkt man, ja, es ist schon zu viel. Man spürt, es ist nicht mehr so wichtig. Zeit war es, am Anfang waren die großen Leute noch wenige waren. Das ist Inflation, man muss eigentlich fast suchen, noch einen zu finden, was er dann gemacht hat, dass dann Nobel den Preis bekommen könnte. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber es ist mit jeder Karriere so. Wir finden etwas, wir spüren, das ist es doch nicht. Bei der Liebe auch, wenn wir sagen, jetzt kennen wir uns, ich habe dir alles erzählt, ist die Liebe aus. Da kann man weiterleben miteinander, aber es ist so, man hat Kameradschaft und dann teilt dann die Wohnung, die Steuern und so weiter. Kann vorteilhaft sein, manchmal nicht, ist je nach dem Land und der Steuergesetzgebung. Aber es ist nicht, dass man spürt, jetzt haben wir das Paradies, Eldorado, das Land von Gold gefunden. Also das ist gar nicht, es ist schon gut, wir sind miteinander, wir leben ganz gut miteinander. Aber Liebe bedeutet, ein Geheimnis bleibt. Im anderen kann immer ein Geheimnis sein. Wir haben das verlernt. Wir haben zu viel gelernt, dass man es wissen soll, beschreiben soll, genau beschreiben soll, in vielen Stunden und Stunden beschreiben müsste und vergessen, dass solche Dinge eben nur verdichtet werden können als Dichtung, als Harmonie und nicht als etwas, das wissenschaftlich analysiert ist. Ein Gedicht kann immer schön sein, eine Melodie kann immer schön sein. In der Wissenschaft, man weiß schon, das ist so und so. Man kennt das schon, dann weiß man so. Dass nun SDN heißt oder anders heißt, das ist alles, man weiß schon ungefähr, was es ist. Man denkt schon, ich würde schon im Weiteren mir das klar machen können. Das ist Himmel und Erde. Nun, nach dieser Einführung wollen wir mal sehen, die Erde, davon wird erzählt, gleich im zweiten Vers in der Bibel, sie ist wüst und leer, Tohuwabohu. Und Finsternis herrscht über den Abgrund. Also gar kein schöner Anfang von der Erde. Wie Sie sagen, Tohuwabohu, ein Chaos. Tohu bedeutet ein Abgrund ohne Grund, also grundlos. Man fällt in den Albtraum, man fällt ohne, dass ein Grund da ist. Man schreit auf im Albtraum und zum Glück erwacht man. Das ist auf dem Boden, auf dem Bett jedenfalls, man erwacht wieder. Aber der Abgrund, Wabohu bedeutet, und in dem Abgrund, jetzt ist das da. Aber ich sehe, der Abgrund ist da. Und Finsternis herrscht ein Abgrund. Tohum, wie Tohu, Tohum. Das bedeutet, Krise ist am Anfang da. Dunkelheit, Finsternis also. Choshech, im Hebräischen. Finsternis herrscht dort. Das ist der Anfang der Schöpfung. Aber gesund sein. Es bedeutet, wir können nur gesund sein, wenn wir gesunden im Sinne nicht eines Prozesses, eines Planes, eines Programms, sondern gesund sein, indem wir der Finsternis, dem Chaos, dem Abgrund gegenüberstehen und sagen, ich nehme das. Wie von Gott gesagt wird, bei der Schöpfung Himmel und Erde, und gleich ist die Erde, sein Gegenüber, ist Chaos, ist Finsternis, ist Abgrund. Das ist ein schöner Anfang. Doch sagt Gott, ja. Denn er weiß, ich kann kein Gegenüber kreieren, das mein Sklave ist, das tun muss, was ich hineinprogrammiere. Ein Gegenüber kann nur frei sein, wenn es lieben möchte und geliebt werden könnte. Wenn programmiert Liebe da wäre, ist es ein dummes Spiel. Es ist nicht programmiert. Der Anfang ist Tohuwabohu, Chaos, Schrecknis, Abgrund, Finsternis. Das ist der Anfang. Doch sagt Gott ja und er sagt, es ist Licht. Leben, Licht. Also er sagt nicht, ja, jetzt habe ich mir, überlege ich mir, ich mache das nicht. Wenn das so ist im Gegenüber, man soll sich denken, wie ich mich kenne, so kenne ich das Gegenüber gerade nicht. Wie das sich vielleicht kennt, kennt es mich doch nicht. Gegenüber kann man nicht kennen. Was denn sollte man zum Gegenüber tun? Kennen geht es also nicht, was denn? Antwort, lieben. Beziehung haben. Zum Leben auch. Nicht kennenlernen, wer wir sind, sondern uns selber lieben, das heißt Beziehung zu uns selber haben, Respekt haben, dass wir eine Einheit von Ewigkeiten sind. Dass wir da sind, nicht dass so Zufälliges da ist, Dummes, Schmutziges, sondern wir sind da als Mensch im Bild und Gleichnis Gottes. Wir sind also göttlich, so sind wir da. Und das ist Ausgangspunkt. Also der Anfang zeigt Finsternis, Chaos. Wir werden das in den nächsten Stunden dann ausarbeiten müssen, auch nicht nur von der Schöpfung, auch weiter bis in unser Leben hinein. Im Kranksein, in der Depression, in der Aggression, wo es auch gerade ist, in der Psychose, wo es alles sein könnte, in der Gesellschaft, wo es auch sei. In der Leute verleumdet werden, verfolgt werden, getötet werden. Dass all das, was will das bei uns sagen? Und wie kann hier Licht aus ihm kommen? Ich habe schon angefangen, das zu sagen. Es scheint, nach Programm ein Licht erobern, geht's nicht. Ist nichts, wenn wir gleich beim Weihnachten anknüpfen, Jesu als kleines Kind als Licht da. Kein Professor dort in Bethlehem. Ich werde euch alles erzählen. Ein super Pharisäer. Weil ich alles genau weiß. Gar nicht ein Kind, das noch nicht weiß, was Kind ist überhaupt. Etwas Spontanes ist da. Etwas vielleicht Dummes, aber Liebenswertes ist da. Eben das Kind ist da. Also nie programmieren, nie planen, sondern immer wieder bei sich überlegen, wenn nicht planen, wenn nicht programmieren, wenn keine Formulierung ist, was ist dann Liebe? Und davon möchte ich dann, muss ich jetzt glaube ich Pause machen, in den kommenden Stunden gerne weitererzählen.